Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Und zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und heute darf ich wieder einen ganz wunderbaren Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast. Hallo, lieber Dr. Olaf Kuglin.
Hallo, lieber Dr. Datenschutz, liebe Laura. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen in Berlin.
Ja, wir sind in Berlin. Also, ihr seht, wir reisen und rücken unseren Gästen immer mehr auf die Pelle, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt haben wir es sogar in die Bundeshauptstadt geschafft. Das ist schon sehr aufregend.
Und ihr macht es alphabetisch, ne? Letztes Mal Ansbach, jetzt Berlin.
Ja, richtig, genau.
Also nächsten Monat Celle oder Chemnitz oder Cottbus.
Ja, wer weiß, ne? Mhm. Also, nein, ich weiß es schon. Also ich will nicht zu viel, Sneak Peek, Preview-mäßig. Aber die nächste Aufnahme ist tatsächlich in Hamburg. Also da kommt, also luxuriöse Situation, unser Gast zu uns. Also übrigens auch hier an der Stelle schon mal die Einladung, kannst gerne mal zu uns kommen. Auch ganz nett. Also meine Berliner Tour, da wo wir jetzt konkret sind, das ist so manchmal, die Nachbarschaft ist manchmal ein bisschen schwierig, so, wer Hamburg kennt. Aber bei uns selbst ist es sehr schön. Wir sind da in den IBM Towern, das ist nett.
Berliner Tor verspricht schon nichts Gutes aus Hamburger Sicht in Richtung Hauptstadt. Nehme ich sehr gerne an, ich freue mich drauf.
Ja, das stimmt allerdings. Oh, das ist mir gar nicht klar gewesen eben, aber ja, wohl wahr. Sehr, sehr wahr. Aber für alle, die dich nicht so gut kennen wie ich, habe ich gedacht, stelle ich dich einmal ganz kurz vor. Außerdem gibt es da ein bisschen was zu entdecken. Also denke ich, kann das auch ganz spannend sein, auch die dich vielleicht nur aus einer Ecke vielleicht bisher kennen. Also Olaf ist von Haus aus Rechtsanwalt. Und wenn ich das so sagen darf, also leidenschaftlicher Datenschützer, so ist es jedenfalls bei mir bisher angekommen. Er hat vor seiner Selbstständigkeit in diversen Rechtsabteilungen gearbeitet und dort auch im Datenschutz unterstützt. Und 2001 hast du Legal Check gegründet und setzt dabei einen Schwerpunkt, und das ist für viele bestimmt total bekannt, in die ganze Welt von Microsoft 365, aber auch andere SaaS-Anwendungen. So mein Wissensstand. Du bist außerdem, und daher kennen dich dann wahrscheinlich die allermeisten, du bist ein super beliebter Speaker überall. Gerade jüngst auch waren wir zusammen auf einer Tagung in Düsseldorf bei der Datenschutzkonferenz. Das war auch wieder eine Freude, dabei zu sein. Und auch mit dir natürlich. Und viel Spaß auch fernab der Bühne. Und du hast auch eine wirklich vielseitige Vergangenheit im CCC. Und auf jeden Fall bist du ein Datenschützer, wie ich finde, mit vielen Facetten.
Schön.
Aber sag mal, Olaf, also ich meine, du bist ja auch einfach schon eine Weile dabei. Vielleicht hat sich ja auch dein Motiv über die Jahre verändert. Aber warum denn Datenschutz?
Ist lustig, jetzt wird man überrollt von der Frage, auf die man ad hoc keine Antwort hat. Und im gleichen Moment denkt man sich, na, auf die Frage müsste man ja eine Antwort haben. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt nicht vorher abgesprochen oder nicht so, dass ich vorher die Frage bekommen hatte. Wieso Datenschutz? Ich versuche mich mal einer Begründung erstmal durch historisches Aufrollen zu nähern, ohne dass es noch wirklich einen Grund beinhaltet. Also innerlich habe ich schon immer eine Faszination für Bürgerrechte einschließlich Datenschutz gehabt und habe sie. Das werden jetzt manche, die Microsoft hassen, bestreiten bei dem, was ich jetzt aktuell tue. Ich weiß noch, dass ich im Studium, das war eben die Zeit im Chaos Computer Club oder sogar noch ein bisschen vorher, mit einem Freund zusammen schon einen Verein gegründet habe, / gründen wollte. Den haben wir wie Pseudo und Anonymity einfach nur Nimity e.V. genannt, nennen wollen. Ich sage das so verklausuliert, weil wir zwar beim Notar waren für die Unterschrift, für die Vereinsgründung, aber vielleicht auch so ein bisschen die Chaos Computer Club Chaosnähe, irgendwie ist es dann versandet und es ist daraus nie ein echter e.V. entstanden. Dann eben Chaos Computer Club, was natürlich immer eine starke Nähe zu Bürgerrechten hatte und hat. Und für mich selbst auch zu Linux. Das ist sozusagen der nächste parallele Pfad dann bei mir. Vielleicht gehe ich den Pfad einfach kurz lang aus meinem Leben. Das war eben dann die Zeit Mitte der 90er. Linux war neu und wahnsinnig cool und war so das gegen die bösen Großen, als die natürlich vor allem Microsoft galten. Wenn man Texte von mir aus der Zeit, also das wäre dann so IFROS, Institut für Rechtsfragen der Freien und offenen Software, aus der Zeit liest, ging es eigentlich immer nur gegen Microsoft und die Begriffe der proprietären Software im Gegensatz zur freien Software und so weiter. Mhm. Und das hat sich halt alles wahnsinnig gewandelt mit der Zeit. Aber ich bin eigentlich noch beim Pfad, auf deine Frage nach Datenschutz zu beantworten. Ich hatte immer schon diese IT-Nähe auch. Also ich weiß noch so früher, in meiner Jugend war da C64 der Computer der Wahl. Klar. Und daran rumzulöten, dass man auch die Nummer für die Floppy-Disk-Anwahl anders machen konnte und Reset-Schalter. Also es gab ja damals, anders als beim iPhone heute, noch die Möglichkeit, wirklich an seine Hardware zu löten, zu schrauben, was zu verändern. Immer eben auch das Interesse an Datenschutz. Dann nachher in Konzern auch wieder, nachdem es vorher mehr Outsourcing, IT und sowas war, Datenschutz gemacht. War dann auch in verschiedenen Konstellationen Datenschutzbeauftragter oder im Konzern dann noch lange vor der DSGVO.
Genau.
Eben zum einen, und das ist dann wieder die Parallele oder wie es überführt zu LegalCheck, bei einem großen Verlag, den nicht jeder mag, wo es aber ein tolles Arbeitsklima und tolle Entwicklungsmöglichkeiten gab, war ich dann zuständig für den juristischen Teil der Einführung von Microsoft 365. Fand damals auch schon nach all dem Fachwissen, was ich da aufgebaut hatte, also das war eben so dieser Verlag, Axel Springer, es ist kein Geheimnis.
War das findet man auch sofort, wenn man dich googelt und einfach schaut, was du so gemacht hast. Das ist ja kein Geheimnis.
Genau, ja. Und da war Axel Springer Leuchtturmkunde für Microsoft, für, wie es damals noch hieß, Office 365. Das heißt, von Microsoft aus München, die Kolleginnen sind dann regelmäßig hergeflogen nach Berlin zu Axel Springer. Wir waren bei der Berliner Aufsichtsbehörde, bei Dr. Dix mehrfach, haben das also wahnsinnig tief behandelt, das Thema. Es war 2 Jahre Projektarbeit für mich, wo ich auch so raus war aus dem normalen To-Do der Rechtsabteilung oder der Compliance-Abteilung.
Mhm. So ein richtiger Deep Dive dann auch.
Genau,
für dich, ne?
Ja. Und das war eben der Punkt, wo ich fand, das ist eigentlich wahnsinnig schade, so in einer Konzernstruktur, wenn das Projekt dann beendet oder M365 eingeführt ist, dann zu sagen, jetzt mache ich was anderes. Das war bei mir dann als nächstes 2016, 17 die DSGVO-Vorbereitung und Einführung und anschließend die Cookie-Themen bei Axel Springer, wo manche auch was von mir gehört oder gelesen haben. Und da war schon immer so ein bisschen dieser stille Gedanke dabei oder stille Traum, wenn ich mich mal selbstständig mache, dann wäre es doch geil, dieses Thema M365 wieder aufzunehmen, eben wirklich als Experte in dem Thema. Deine Frage, wieso eigentlich Datenschutz, habe ich jetzt immer noch nicht beantwortet, sondern nur so den Weg dahin gezeichnet. Ich glaube, wie bei manchen Sachen im Leben, vielleicht wie bei der Liebe des Lebens, ist es so, man kann es gar nicht so in Gründe, in Worte fassen. Und wenn, wäre es vielleicht auch so ein bisschen vorgeschoben, sondern man weiß ab einem bestimmten Alter irgendwie dann doch, was einen interessiert und wo man eher so mitmacht, weil man muss oder weil die anderen das machen. Und da gehört eben Datenschutz auf jeden Fall zu den Sachen dazu, die ich gerne mache. Und gleichzeitig weiß ich ja so in der Datenschutzbubble und Team Datenschutz und so, ich gehöre ja nicht zu den Hardcore-Datenschützern in dem Sinne zu jubilieren, wenn man irgendwas noch strenger auslegt und noch mehr verbietet oder noch mehr unmöglich macht, sondern gehöre halt zu denen, die sagen, naja, da einen Weg zu finden, eine saubere, zumindest passable Lösung zu finden. Mhm. Das ist das Ziel, was ich für mich und meine Kunden da schaffen will.
Mhm. Verstehe ich total. Und wer sich jetzt fragt, was ist wohl heute unser Thema? Also es ist natürlich überhaupt kein Zufall, dass ich dich gefragt habe oder also quasi wir uns gefragt haben. Ich glaube, das ist vielleicht eigentlich der richtige Ansatz, aber das erkläre ich gleich. Nur als kleiner Einwurf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet ihr im Hintergrund ein leichtes Fiepen hören und euch fragen, was war denn das jetzt, während Olaf eben gerade gesprochen hat? Das ist mein süßer kleiner neuer Welpe, der Meinungen hat, insbesondere wenn ich mich gerade nicht mit ihr beschäftige und jetzt zum Beispiel Olaf meine Aufmerksamkeit gebe. Also solltet ihr das gehört haben, denn wisst ihr jetzt, was das war? Also dem Hund geht's fantastisch, ja? Und er hat alles, was sie braucht. Sie könnte nur gerne irgendwie am liebsten jetzt auf meinem Schoß sein oder irgendwelche anderen Sachen machen oder ich könnte mit ihr spielen, dann wäre es noch besser. Ansonsten geht's ihr gut, nur damit ihr das wisst. So, zurück.
Kann ich kurz noch sagen, weil die Zuhörer können es ja nicht sehen, das aber stimmt. Lasst euch gesagt sein, sie ist so süß. 14, glaube ich, 14 Wochen alt und ja. So kuschelig, fluffig, süß. Ich könnte sie auch die ganze Zeit auf dem Arm halten oder mit ihr kuscheln.
Ja, sie ist viel fluff und klein und goldig und hängt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes heute an meinem Rockzipfel und ist halt einfach, man will halt bei mir sein. Und wenn ich jetzt andere Sachen mache, dann ist das, muss das quittiert werden mit so ein bisschen fiebigen Why, quasi Hunde-Why. Genau, das nur so am Rande. Zurück zu, was ist unser Thema heute und wie sind wir da heute gelandet? Also kurz für euch alle, ich ermutige euch ja immer, mir Bescheid zu sagen, was euch interessiert. Ihr sollt uns gerne Feedback geben, wenn ihr Lust habt oder wenn es Themen gibt. Und es gibt welche, die das dann auch immer wieder machen. Ich finde das einfach total cool und freue mich darüber. Und vor einigen Wochen, das ist jetzt ein bisschen zwar schon her, aber vor einigen Wochen, das dauert ja dann auch so ein bisschen, ja, also ich kann ja nicht zaubern, hat eine Zuhörerin sich gemeldet und ganz deutlich gesagt, Mensch, Laura, findest du nicht, Copilot wäre nicht mal ein ganz doll tolles Thema. So, überhaupt KI-Anwendung ist so ein großes Thema und die Welt von Microsoft 365 ist auch anspruchsvoll. Und dann jetzt auch noch Copilot mit KI und da gibt es doch bestimmt super viel Bedarf und das wäre das nicht perfekt für den Podcast. No, und dann habe ich gedacht, das ist total super für den Podcast. Und dann dachte ich, wen frag ich denn da mal? Und da habe ich so, und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Also ich hoffe, man sieht es mir nach, dass ich nicht sofort an Olaf gedacht habe. Ich sehe natürlich den Fehler, natürlich bei mir. Ich hätte also sofort drauf kommen können. Und erst bei einem ganz entspannten Café auf der Datenschutzkonferenz in Düsseldorf, ihr seht es, also die schleichende Werbung zur DSK kommt immer wieder, ihr wisst es schon. Da hat es sich ergeben, wir kamen ins Gespräch und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann haben wir natürlich direkt was verabredet und das machen wir heute. Wir nähern uns der Welt von Copilot ein bisschen, ich hatte zu Olaf gesagt am Anfang, bitte gerne ein bisschen von so bei Adam und Eva bitte starten. Also damit alle mitkommen, wo befinden wir uns, was sind die Herausforderungen und nicht nur von Copilot, sondern in dieser Gesamtschau. Und das machen wir heute, soweit wir kommen und versuchen, so gut wie möglich die Pain Points, aber auch zum Verständnis beitragende Punkte einfach abzuklappern. Und Olaf hat zu mir gesagt, ich soll ihn unterbrechen, wenn er monologisiert. Ich persönlich werde mich, kleiner Disclaimer, ich werde mich einigermaßen zurückhalten, weil er ist, also auch wenn er es vielleicht von sich selbst vielleicht nicht sagen würde, weiß ich nicht, aber ich halte ihn für einen absoluten Experten in dem Bereich und ich glaube, wir können alle froh sein, wenn wir was von ihm lernen können. Olaf, nimm uns mal mit. Also hier dies, das mit der KI, ne? Das ist ja jetzt nicht so einfach. Und jetzt bin ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es gibt ja die Laura GmbH. So, das ist ein kleiner Mittelständler, größte Beliebtheit. Ich weiß nicht, ob du es weißt, also wir stellen so kleine Laura-Puppen her. Ist absolut must have, muss man haben und das Geschäft boomt. Es boomt. Und natürlich wollen wir jetzt, um effektiver und schneller und effizienter und auch einfach, weil wir das Zeug einfach toll finden, wir wollen natürlich auch KI. Und wir haben da auch schon so, wir haben schon Microsoft-Produkte und finden wir auch eigentlich ganz gut. Und jetzt dachten wir, Copilot wäre eine super Idee. So. Und nu? Mhm. Und nu?
Und nu?
Und nu?
Und nu?
Was macht die Laura GmbH jetzt?
Die fragt die Olaf GmbH, was man da machen kann. Und die Olaf GmbH fängt nicht als erster Satz damit an, das ist alles so kompliziert.
Nicht?
Sondern damit, das ist eigentlich alles ganz einfach.
Okay.
Du musst nur erstmal wissen, was du genau damit machen willst.
Ah.
Hintergrund ist, also gerade in der Vergleich zu der Beratung oder Empfehlung mit anderen Microsoft-Produkten, bei den anderen M365-Produkten, sowas wie Outlook Exchange, also E-Mails und so weiter, Teams, ja. Videokonferenzen, Collaboration, da ist ja immer recht vorhersehbar, was jemand damit macht, nämlich bei Outlook E-Mails schreiben, E-Mails empfangen und vielleicht noch so Kleinkram daneben mit Kalender und Adressbuch, pipapo.
Auf jeden Fall.
Da kann man also, wenn man so ein bisschen vorgefertigt eine datenschutzrechtliche Bewertung abgibt oder sogar eine DSFA vorbereitet oder Templates dafür hat, da weiß man schon ziemlich genau, was da passieren wird. Und man weiß halt auch, wenn der Kunde jetzt ein Krankenhaus oder eine Kanzlei oder ein Sozialversicherungsträger ist, dann weiß man eben, huch, das ist alles so ein bisschen anders. Aber mit der Erfahrung weiß man eben auch, ach, das ist auch wieder so für jedes wieder kategorisierbar. Krankenhaus hat halt Patientendaten, ist öffentlich oder nicht und so weiter. Bei Copilot ist erstmal so das ganz große breite Feld, damit kann man ja alles und gar nichts machen. Deswegen die Frage, was wollt ihr denn damit machen? Wollt ihr nur so einen kleinen Marketingtext für die Webseite machen? In Klammern für die Datenschützer ist schon klar, ach, das ist ja völlig oder so gut wie völlig ohne Personenbezug. Oder wollt ihr am anderen Ende der Skala, weil ihr gerade so groß werdet, so skaliert Mitarbeiter einstellt, wollt ihr einfach vollautomatisch die Auswahl der MitarbeiterInnen darüber machen? Da kommt die Bewerbung rein, ein Klick, Copilot entscheidet, Bewerber in XY wird's. Und ist klar, das ist jetzt das Extrembeispiel. Also man muss eben schon so gucken, was macht man genau damit? Und
das, okay, verstehe ich. Also das kann ich dir auf jeden Fall erzählen. Also wir expandieren zwar, weil läuft halt gut bei uns, also schon länger. Also die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, also es läuft schon eine Weile gut bei uns. Und das ist schon gut, aber... Also wir mögen immer noch das familiäre Gefühl, also so irgendwie so eine vollautomatisierte Auswahl bei Bewerberinnen und Bewerbern, das vielleicht nicht unbedingt, aber zum Beispiel, weißt du, da bin ich im Urlaub, komme wieder und habe ich 1000 Mails und dann will ich sowas wie, dass mir jemand das schön zusammenfasst, zum Beispiel so ein E-Mail-Verlauf oder weißt du, also manchmal bei so meine Personalleiterin, die sagt, das hilft, um die richtigen Worte zum Beispiel zu finden, so dafür oder... Ich kann kein Excel, also so gar nicht. Ne? Also Excel und ich ist mein Endgegner. Da, so. Oder stell mal vor, jetzt sind wir ja mehr Menschen und also bei uns ist Freizeit und Urlaub ganz wichtig im Unternehmen. So, und dann haben wir ja aber Meetings und dann gibt es Protokolle und dann war so meine Vorstellung, muss ja keiner mehr Protokoll führen, das kann ja vielleicht KI machen. Das sind so erstmal so unsere Überlegungen. Und natürlich, wenn noch mehr geht, auch, aber das ist so... Eher so unsere Use Cases, so, die wir uns schon mal so überlegt haben. Und möglicherweise Sachen hübscher machen. Also ich habe jemanden im Marketing, der ist toll, aber manchmal ist es mir schon fast peinlich zu fragen, dass die Präsi noch mal hübscher gemacht werden soll. Das wäre auch toll. So was. Also so wirklich in den, also weil wir haben ja ganz viel Microsoft-Sachen und die wollen wir eigentlich nur noch besser, schneller, tollerer nutzen. Außerdem denke ich darüber nach, ob vielleicht ich ja auch Markt expandiere. Also ich habe die Vermutung, dass auch der asiatische Markt sehr geeignet sein könnte für mich, weil die sind ja für so Figuren auch zu haben. Und ich denke mir so, die Laura-Puppe könnte der neue Trend sein. Also ich weiß nicht, so im Sommer gab es ja so lustige kleine Figürchen, die an Taschen dran gebammelt wurden. Und in meiner Vorstellung ist das der nächste Schritt für die Laura-Puppe, für die Mini-Lauras. Und da denke ich mir so, naja, vielleicht würde mir das auch helfen, zum Beispiel Sprachbarrieren zu umgehen. Weil das könnte ja auch ein Thema sein, weil so ich kann so andere Sprachen nicht. Das ist so ein bisschen, worum es geht.
Ja, das ist ja schon mal... knapp und schnell auf den Punkt gebracht, was dein Use Case ist. Entschuldigung, nee, aber es ist total typisch in den Copilot- oder AI-Projekten, dass ganz häufig angefangen wird mit einer Auflistung von Use Cases. Also ein bisschen die Beobachtung auch dadurch, dass ja überall digitalisiert wird und es dann ja oft auch Förderung dafür gibt, hat man ganz oft in NGOs oder Konzernen zu den Leuten, die bislang ihre Jobs machen und die Fachexpertise haben, gibt es dann auch irgendwie das Digitalisierungsteam oder das KI-Team und dann je NGO oder öffentlichartiger es wird, dann häufig auch noch irgendwie gefördert. Und dann hat man das Budget und das muss man auch ausgeben. Und deswegen bis zum Jahresende oder wann auch immer das ausläuft, noch irgendwie eine große Liste erstellt werden. Deswegen hat man dann ganz oft so eine große Liste. Abteilung A möchte Texte erstellen, möchte dies und jenes machen, möchte das Dritte machen. Abteilung B möchte, und man merkt, ach, das ist irgendwie sehr wiederkehrend. Also so im Projektmanagement kann man dann erstmal es runterbrechen. Es kommt rein durch die Digitalisierungsabteilung, aufgelistet nach Abteilung. Aber natürlich, ob das Abteilung B oder C ist, ist erstmal egal. Außer halt, es ist eine Abteilung mit besonders sensiblen Daten, wie vielleicht Personalabteilung, Compliance-Bereich oder sowas. Also es erstmal runterzubrechen von den Use Cases, es sozusagen zu deduplizieren, dass man es vereinfacht hat. Ich habe aus den Projekten abgeleitet die SPD-Formel dafür. Um es dann nochmal weiter. Seht ihr nicht, wie Laura guckt?
Laura guckt gerade.
Ja, genau. Okay. Eine Partei, die älteste Partei Deutschlands. Die SPD-Formel basiert auf nicht sozialdemokratischem, sondern das erste ist Sprache. Ah. Also es wird von mir kategorisiert, alles, was mit Sprache, Spracherstellung zu tun hat. Also sowas wie, ich will eine E-Mail schreiben, wo ungefähr das und das drinsteht, aber freundlich, bitte machen wir das. Oder für die Webseite den und den Text. Oder für den Verkauf der Puppe in Japan dieses und jenes.
Ja.
Und das kommt so ein bisschen alles in die S-Klasse. Dann P steht für Planung, Projektmanagement. Also wenn ich sage, ich will jetzt auch mal so einen Vorschlag für meinen Projektplan Rollout nach Japan, das wäre da mit drin. Also eine ganz andere Art als Sprache, weil es nicht um Text geht, sondern so Schritte inhaltliches Aufbauen.
Ja.
Und dann das D ist so ein bisschen zurechtgebogen, damit es am Ende SPD wird. D steht für Datenanalyse. Also man könnte auch sagen Analyse einfach. Das heißt, ungeachtet dessen, was am Ende rauskommen soll, mal zu gucken, guck mal, hier ist meine Inbox. Kannst du mir zusammenfassen, wie viele E-Mails der letzten Woche noch nicht beantwortet sind oder wie viele E-Mails zu dem Thema Bezug haben oder was auch immer. Also erstmal nur die Analyse.
Ja.
Und wenn man das so durchgeht, ich habe auch gerade mit Stefan Brink zusammen bei einem Kundenprojekt, wo wir genau das machen in mehreren aufeinander aufbauenden Workshops. Wenn man das so durchgeht, merkt man, häufig sind es auch Dinge aus beiden Bereichen, also Sprache und ein bisschen Analyse. Aber dann kann man schon mal sehr gut weiter runterclustern, dass man so die Use Cases runterbricht auf etwas, was ein bisschen konkreter ist als nur ein Use Case und eben noch mal stärker detupliziert oder die Anzahl runterbricht. Das ganz Wichtige ist, aber diese Use Case-Betrachtung ist immer noch so eine eben die User- oder Anwendungssicht bezogene Sichtweise. Es ist aber noch nicht die Datenschutzsichtweise. Und für den Datenschutz, das wissen wir ja, guckt man ganz anders drauf. Nämlich da fragt man sich das. Dann sag mir doch mal, welche Daten werden hier zu welchem Zweck verarbeitet?
Klar.
Und dann noch, welche Kategorien von Betroffenen etc. Das heißt dann, nachdem man diese Liste so runtergedampft hat, dann kann man durchgehen und sagen, okay, was haben wir denn da jetzt für Personen, Personengruppen drin? Da sind wir wieder bei dem Thema, vielleicht ist es so gut wie ganz ohne Personenbezug, also der Werbetext für die Webseite. Vielleicht ist es die Personalabteilung, wo es sehr schnell sehr kritisch wird. Und dazwischen ist es dann vielleicht so das Normal-Administrative eines Bürobetriebs oder bei der Laura GmbH Versand, also auch Kundenadressen von Privatpersonen, also schon so ein mittel- oder kritischerer Bereich. Also wenn ich jetzt sagen würde, ist immer so meine Einordnung, unternehmensinterne Daten sind so normal. Wenn wir sagen, das ist jetzt B2B, das ist die Frau Stoll von Intersoft Consult, dann ist das zwar mit Personenbezug, aber noch erst recht, wenn es eben nicht deine Privatadresse ist, sehr moderat. Und natürlich, wenn es dann Privatadressen sind, Privatname, Vorname, Nachname, Adresse und natürlich das, was bestellt wird, ist auch noch privater anders, als wenn du Stifte oder was auch immer Computer bestellt hättest für die Firma. Also Kategorie B2C-Daten sind sensibler und natürlich dann Personaldaten, da geht es schon ans Eingemachte und dann kommen vielleicht noch irgendwie Compliance-Daten und Gesundheitsdaten, sowas.
Ja, okay, verstehe ich sehr gut. Aber sag mal, also ich habe jetzt schon mal so im Internet recherchiert, ja, weil ich, also ich nehme ja die Themen für die Laura GmbH sehr ernst. Ich meine, ich versuche ja dann ganz viel zu delegieren, weil ich meine, das Kerngeschäft ist und bleibt ja nun die Mini-Laura, ne? Also die muss natürlich optimiert werden, aber so, ne? Also ich nehme das schon ernst. Aber ich finde das alles sehr verwirrend. Also ich würde gerne einmal, also ich habe den Eindruck, Co-Pilot ist nicht oder Co-Pilot ist nicht gleich Co-Pilot. Ich hatte ja gedacht, so, du kannst bestimmt wirklich mal beim Urschleim, also was ist denn das jetzt? Und oder was gibt's denn da so? Damit ich das vielleicht auseinanderhalten kann. Weil, also irgendwer muss es ja auch bezahlen, ne? Also muss ich ja dann einmal wissen. Und inwieweit, und das ist so das Nächste, weil ich sehe ja schon wieder alle Compliance-Themen bei mir explodieren. Also ist natürlich nicht nur DSGVO klar, aber was, in welchem Zusammenhang steht das jetzt zum Beispiel auch mit der KI-Verordnung für mich? Also jetzt sind ja mehrere Punkte, das glaube ich, müssen wir zusammen ein bisschen aufdröseln, aber vielleicht kannst du mich da einmal mitnehmen und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau. Auch wenn ich am Anfang so nett angefangen habe mit, es ist eigentlich ganz einfach. Eine gewisse Komplexität ist dann drin und die erste Ebene der Komplexität ist eben, was ist dein Use Case beziehungsweise die datenschutzrechtliche Betrachtung dieser Datenverarbeitung, welche wir als Use Case deklariert haben. Die zweite ist dann, welcher Copilot wird hier genutzt? Und genau wie du gesagt hast, es gibt mehrere. Das Schlimme ist, die ändern auch häufig noch ihren Namen oder werden sogar von Microsoft nicht immer ganz eindeutig bezeichnet. Das freut dann immer den Juristen oder die Juristin, wenn seitens Marketing oder Produktbezeichnung der eine Name verwendet wird. Und man guckt dann in die Verträge und da steht eine ganz andere Bezeichnung drin.
Spannend. Oh,
ja, das ist schön, ja. Und deswegen, ich hatte mein erster, wir machen ja gerade so ein ganz klein bisschen, nicht Werbung, aber wir erwähnen die Datenschutzkonferenz in Düsseldorf und den Datenschutzberater, die wahnsinnige Zeitschrift mit den wahnsinnig netten Leuten ringsrum. Und da im Heft, ich glaube, das war Ende 2024, hatte ich mit Raphael Köllner, auch eine ganz tolle Person, ganz viel Wissen zu M365. Zunächst kann man mit dem besten Gewissen hingehen, wenn man da Fragen hat. Mit Raphael Köllner hatte ich einen Artikel geschrieben über Copilot und genau aus dem Grund, es gibt so viele, hatten wir ihn benannt, der Verantwortliche und seine Co-Piloten, weil man eben mal gucken muss, welchen Copilot benutze ich hier. Und da gibt es zwei, die relevant sind. Das eine ist der sozusagen richtig große und zu bezahlende, der heißt Microsoft 365 Copilot. Und dann gibt es noch die Chat-Variante davon, die logischerweise eher chatbasiert, ähnlich wie ChatGPT ist. Und der heißt dann Microsoft 365 Copilot Chat. Also es heißt beides Microsoft 365 Copilot. Und das zweite hat hinten drin noch Chat. Und wenn man dann die Dokumente liest, heißt es überall auch mal Copilot Chat oder sonst was. Also es ist schwer, sich da zurechtzufinden. Und wenn jemand durcheinander kommt, dann liegt es in der Regel nicht an ihr oder an ihm, sondern an dieser Nomenklatur. Und dazu kommt dann eben, die Namen werden manchmal geändert. Als wir den Artikel geschrieben hatten, hieß es zum Teil noch Copilot for Bing und das wurde dann geändert oder woanders reingenommen. Dann gibt es noch so weitere Co-Piloten. Es gibt sowas wie Copilot Studio, wo man sich so seine, in Anführungsstrichen, eigenen Copilot-Varianten machen kann. Das gehört zu so einem Produktpaket von Microsoft, das Power-Plattform heißt. Es gibt für Dynamics und sonst was noch verschiedene. Aber jetzt
wie Agenten dann?
Nee, nicht wie Agenten, sondern um sich so seinen eigenen, ein bisschen individuelleren Co-Pilot zu machen. Okay. Aber um es so halbwegs simpel zu halten, weil ich habe noch gar nicht erwähnt, dass beim zweiten, dem Microsoft 365 Copilot Chat, es faktisch zwei Varianten gibt. Jetzt müsstet ihr wieder Laura's Gesicht sehen. Aha.
Ey, false advertising, Olaf. Das ist alles gar nicht so kompliziert, Laura. Oh, oh. Gut, dass wir drüber reden.
Also im Podcast, wenn man es nur sagt oder nur hört, ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch schon überlegt, ich könnte noch einen kleinen Blogbeitrag schreiben, wo ich das nochmal, wenn das hier dann erscheint, am, ich glaube, 29. November, dass man dazu das nochmal so ein bisschen zusammengefasst hat und nicht nur zuhören muss und alle Begriffe klingen irgendwie fast gleich und dann sagt Olaf noch, aber bei dem einen ganz besonders aufpassen, weil da gibt es zwei Varianten und das ist nämlich der Copilot, jetzt sage ich schon verkürzt Copilot Chat, also der Microsoft 365 Copilot Chat und zwar, das ist wie gesagt die chatartige Variante und da kommt es datenschutzseitig noch darauf an, ob man eingeloggt ist oder nicht und eingeloggt, mit seinem Microsoft-Account, wenn man es nutzt, eingeloggt ist, also über die zum Beispiel Copilot.com-Webseite oder auch sonst, wenn man es nutzt. Und da kann man sich eben mit, wenn man einen hat, Microsoft-Account einloggen.
Ah, okay.
Da differenziert Microsoft dann wieder, ob es ein sozusagen professioneller, aber meistens heißt es dann Schul- oder Arbeits-Account ist für die Microsoft-Experten. Also man meldet sich mit einer Entra-ID an oder mit einer E-Mail-Adresse, die in Entra-IT geführt wird. Oder andere Microsoft, die Konsumentenwelt, wenn man nur so eine Privatadresse von Outlook oder eben so einem, wie es dann immer heißt, Family- oder Single-Account hat, also eben nicht in der Microsoft Corporate- oder Enterprise-Welt ist. Ha! Ich sollte es, glaube ich, mal aufschreiben für einen kleinen Blogbeitrag, weil es ist zum Zuhören schwierig. Wir nehmen mit, das eine große ist der richtige, erwachsene Microsoft 365 Copilot. Der ist ganz tief integriert in die Cloud und alles, was da drin ist. Und das andere ist das, was eher chatartig ist, nämlich Microsoft 365 Copilot Chat.
Also ich meine, es wird natürlich ungleich komplizierter, wenn es zwei Chat-Sachen gibt, also gar keine Frage. Mhm. Aber mal grundsätzlich zu sagen, es gibt zwei große Unterscheidungen und das eine ist A, auch kostenpflichtig und integriert in die Systeme, die ich schon habe. Und ich denke mal, das ist das, was ich mir ja auch so ein bisschen vorgestellt habe für die Laura GmbH, mit denen ich dann mit Anwendungen, die ich sowieso schon habe, irgendwie coole neue Features habe und alles wird vielleicht oder hoffentlich viel leichter. Und das andere ist quasi die Chat-Variante, die andere Leute ja auch mit anderen Anbietern kennen und vielleicht auch schon mögen oder nutzen. Mhm. Okay, ja, das verstehe ich jetzt erstmal. Also, ich kann dir erstmal schon mal sagen, also ich weiß nicht, ob ich dieses Chat-Zeugs auch habe. Wahrscheinlich kommt das dann auch, aber das brauche ich jetzt gar nicht. Ich möchte, glaube ich, das Erste haben.
Mhm. Das Richtige.
Das Richtige, ja, genau. Ich möchte das Richtige haben. So. Und ich glaube, wenn ich so an meine Use Cases denke, geht das, glaube ich, auch in die richtige Richtung, die ich so für die Optimierung und Effizienz für die Laura GmbH möchte. Mhm. Möglicherweise habe ich so oder ähnliche Anforderungen auch schon in der datenschutzrechtlichen Beratung gehört, falls sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt. Zwinker, zwinker. Okay, also das ist ja sicherlich einfach auch eine Fragestellung. Du hast ja auch vorhin gesagt, also Use Cases sind wichtig, aber runterbrechen muss man auch. Mhm. Aber vom Grundsatz her will ich jetzt das Richtige. So, was macht denn das Richtige?
Das Richtige, das ist wichtig fürs Verständnis, ist eben richtig tief integriert in meine M365-Daten nenne ich es mal. Ja. Also wir sind eben nicht in der Welt, ich habe hier so ein externes System wie ChatGPT oder was auch immer. Und wenn ich da einen Prompt eingeben will, dann cut and paste ich vielleicht einen Satz aus meinem Vertrag oder aus der E-Mail mit rein. Mhm. Sondern Vor- und Nachteil oder Vorteil und Risiko darin ist, der große Microsoft 365 Copilot kann auf all die Daten zugreifen in meinem Account. Also das sind die Daten, die ich gefühlt selber eingegeben gemacht habe, meine Word-Dokumente, die ich in meinem Account gespeichert habe, aber auch all die Daten, wo andere mir Zugriff drauf gegeben haben, vielleicht auch vor 3 Jahren mal und sie haben vergessen, das wieder zu löschen. Ah. Das heißt, also erstmal klingt jetzt so ein bisschen scary oder ein bisschen viel, aber andererseits ist es halt die Denkweise, naja gut, das, was du als Mensch durch selber drauf gucken können könntest, das macht jetzt, da kann auch der Copilot für dich drauf gucken. Er ist eben gerade der Copilot, der das mitmacht. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Aber man muss eben im Kopf haben, inklusive der Daten, die ich gar nicht selbst kreiert habe, sondern die ich in OneDrive, SharePoint etc. irgendwie mal Zugriff bekommen habe, weil die Personalabteilung bei der letzten Restrukturierung mich ins Team genommen hat für den Datenschutz. Und deswegen habe ich Zugriff bekommen auf all die Daten für die Sozialauswahl etc. Und vielleicht, das ist jetzt mein Beispiel, um es
ein bisschen gutes klarzustellen. Beispiel, wie schnell das so gehen kann.
Genau, und das ist, wie gesagt, Vorteil und Nachteil oder Vorteil und Risiko. Marketingmäßig von Microsoft wird es natürlich positiv so dargestellt. Hey, du bist hier in der Marketingabteilung vom Konzern und morgen ist der Pitch bei einem wichtigen Kunden und du musst noch schnell eine Präsentation machen und normalerweise würde das so lange dauern. Und jetzt mit Copilot kannst du eben ganz schnell aus den letzten Präsentationen, die richtig gut gelaufen sind, das nehmen als Basis mit der neuen Preisliste und vielleicht noch aus Brancheerfahrung das alles ein bisschen abändern und zack, macht er dir das. Das klingt natürlich toll und jetzt gerade bei so einer Marketingpräsentation hat man hier normalerweise auch keine Sorgen bezüglich personenbezogener Daten oder sowas. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit in diesem Konzern, wo ich, glaube 12 Jahre war und eben durchgegangen bin von Compliance-Abteilung, Rechtsabteilung, Datenschutz, nachher noch Prokurist bei einem Nachrichten-Startup war, da haben sich natürlich wahnsinnig viele Daten angesammelt, trotz tollem Löschkonzept und was man da eben alles hat. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ach, was könnte da theoretisch zumindest irgendwie alles da in meinen Daten, und da gibt es noch den Microsoft Graph irgendwie drin sein, sind da vielleicht noch die Daten aus der Compliance-Abteilung mit Compliance-Fällen und sind da vielleicht noch Daten, Informationen aus BEM und Sozialauswahl von einem anderen Projekt und sind da noch Daten von, jetzt kann man sich ausdenken, was noch immer. Dann wird es so ein bisschen scary, dass man sich denkt, huch, ich will jetzt gar nicht, dass Copilot das alles irgendwie so verwurschtelt oder theoretisch verwurschteln kann. Andererseits muss man auch sagen, es ist ja auch gerade der Copilot. Das ist ja nicht so, dass jetzt Copilot gleich eine E-Mail rausschickt mit diesen ganzen verwurstelten Informationen.
Ja.
Oder gleich sagt, Olaf, du hast mir zwar gesagt, ich sollte hier so eine Marketingpräsentation machen, aber ich habe hier mal so eine komplette Sozialauswahl für einen fiktiven Fall mit allen Namen, Gehältern und Krankheiten gemacht. So ist es ja nicht. Deswegen muss man seine Sorge da vielleicht auch ein bisschen runternehmen. Und das Wichtige ist eben, Human in the Loop, wie es dann immer heißt, der Mensch ist noch dazwischen und Copilot, außer ich weise ihn da jetzt wirklich so an, würde jetzt eben nicht da irgendwie eine Information oder zusammengemischte Information daraus senden. Aber man muss es halt wissen, Vorteile und Risiko. Copilot kann normalerweise, wenn man nicht alles irgendwie anders einstellt, kann normalerweise auf die Daten dazugreifen.
Mhm. Da höre ich jetzt quasi so, also wenn ich jetzt so ein bisschen Devil's Advocate spiele, würde ich so einmal raushören als Risiko oder auf jeden Fall, vielleicht nicht Risiko, sondern letztendlich als zu bedenkender Punkt. Ich glaube, so ein bisschen Wording ist ja auch wichtig. Würde ich sagen, Zugriff und Zugriffsrecht und Berechtigungssystem. Das sind so Sachen, die poppen dann direkt in meinem Kopf auf. meine, jeder, der Datenschutzberatung länger als 2 Tage macht, der weiß, das Thema Berechtigungssystem ist immer ein wichtiger Punkt. Im Übrigen fast egal, was ich mache. Und muss natürlich geregelt werden. Das bedeutet aber auch theoretisch, ja, also, und deswegen wollte ich direkt mal weg vom Thema Risiko, sondern eher als Punkt, aha, hier muss ich aufhorchen, wenn ich in meiner wunderbaren 365-Welt mich vorher schon super gut darum gekümmert habe, wer welche Berechtigungen hat und worauf Zugriff hat und hat, dann ist das ja nichts, bei dem ich jetzt Schweißperlen haben müsste, richtig?
Genau, mit dem Wenn. Und jetzt können sich gerne im Podcast alle melden, die sagen, wir haben ein perfektes Löschkonzept und keine E-Mail bei uns ist auch nur einen Tag länger da als zwingend erforderlich oder nach dem Löschkonzept vorgesehen. Und so ist es bei uns mit E-Mails, Löschkonzept und IAM, Identity and Access Management. Viele machen es wirklich gut, aber es wirklich hundertprozentig überall zu schaffen, ist sehr, sehr schwierig.
War jetzt auch ein bisschen übersteigert für mich. Ich wollte aber durchaus mal darauf hinaus, dass, also manchmal nehme ich Entwicklungen, gerade auch wenn es ein neues Tool ist oder Innovation, erstmal als ob dieses neue Produkt oder diese neue Anwendung das Problem ist. Und ich finde immer gut, das ein bisschen zu entmystifizieren und zu sagen, okay, es ist möglicherweise sehr mächtig, aber es ist auch nur so mächtig, wie ich es erlaube. Jedenfalls, wobei, da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen, ob das wirklich so ist, aber auf diesen Punkt, den herauszuarbeiten, dass ich durchaus etwas in der Hand habe. Da also ich jetzt nicht ein willenloses, ausgeliefertes Opfer bin, also ob jetzt nur ein Copilot oder überhaupt bei einer KI-Anwendung, finde ich relativ wichtig, weil ich einfach auch mir wünsche, dass es eine innovationsfreundliche Diskussion gibt einfach, weil ich glaube, tief drin glaube ich, dass wir davon alle profitieren. Aber ich höre bei dir raus, also erstens, das muss man natürlich kritisch sehen, weil wie gut ich das gemacht habe oder wie sorgfältig ich das gemacht habe, ist mit Sicherheit eine sehr, sehr heterogene Landschaft, die wir sehen in Unternehmen. Und man könnte aber auch sagen, okay, wenn ich das möchte, so ein bisschen nach dem Prinzip, wer A sagt, muss auch B sagen, wenn ich da vielleicht geschludert habe vorher und da nicht so ganz hinterher war, könnte ja jetzt zum Beispiel die Einführung Copilot auch nochmal die Chance sein zu sagen, okay, und jetzt rolle ich das auf und gucke mir das genau an. Dann wäre aber erstmal Hausaufgaben in meiner 365-Welt, richtig?
Das ist richtig und gleichzeitig muss ich offen sagen, da warne ich immer vor, weil dann wird es so ein Riesenprojekt. Und es gibt eben Projekte wie SAP-Einführung, die gehen irgendwie nur als Big Bang, wenn man sein altes Finanzsystem ablöst und zum 1.1. das neue stehen muss. Und das ist hart, das habe ich bei Capgemini und Accenture viele Jahre mitgemacht, also auf Juristenseite mitgemacht. Das ist richtig schwer und daher kenne ich auch diese Problematik, Projekte, die überlastet werden mit, da räumt man dies noch schnell mit auf. Also ein bisschen, wenn du sagst, ich wollte mein Zimmer aufräumen und dann streiche ich es auch gleich noch und dann werde ich ordentlicher und dann, was auch immer noch dazukommt und den Garten machen auch noch. Und man denkt sich immer, ach ja, wenn ich mal so ein Haushaltswochenende habe, dann mache ich das noch gleich mit. Aber man weiß irgendwie auch, am Wochenende habe ich es dann irgendwie gar nicht geschafft. Und so, was ich ganz oft mache, ist ja eben die 365-Einführung. Und meine Aussage seitens Projektmanagement ist dazu immer, wenn ihr bislang kein Löschkonzept für eure E-Mails habt, dann müsst ihr das noch machen, das ist klar. Aber bitte bringt das nicht rein in das M365-Rollout-Projekt, weil es ist ein separates Ding und es schiebt nur alles auf und ihr werdet nicht fertig werden. Wie gesagt, es heißt ja nicht, dass man es nicht machen muss, aber man schleppt eben die in Compliance oder wie man es nennen will, mit, die man ohnehin hätte. Natürlich muss man sagen, dann ist auch nicht das böse M365 schuld, dass man kein Löschkonzept hat, weil man hat es eben auch und kann es nicht gehabt. Aber da würde ich eben warnen und jetzt zu Copilot im Prinzip ganz ähnlich. Die Probleme, die Themen, die man ohnehin hat, sollte man angehen. Also was wie Identity Access Management, Berechtigungsmanagement, muss man angehen. Aber zu sagen, das machen wir jetzt mal eben so nebenbei mit einer Copilot-Einführung und Copilot-Schulung, wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Und heißt dann irgendwie, deine Copilot-Einführung wird um 3 Monate verschoben und nochmal verschoben. Und dein Berechtigungsmanagement ist immer noch nicht so sehr viel besser. Natürlich kann man sagen, und das ist auch so dann die Richtung, wohin ich berate, dass man eben clustert, welche, jetzt bin ich wieder bei den Use Cases, gibt es, die sind ganz super unkritisch. Also eben die, wo so gut wie keine personenbezogenen Daten drin sind.
Ja klar,
da weiß man Berechtigungsmanagement hin oder her. Und
da muss ich jetzt nicht mehr solche Bauchschmerzen
haben. Genau, da ist mein Rat. Wir kommen auch gleich dazu, oder wenn du willst, ich habe so eine Mini Copilot Policy, also interne Richtlinie.
Auf jeden Fall.
Was man damit machen kann. Da gibt es auch noch einen Link, das haben wir sogar schon vorbereitet, dass die Zuhörer die bekommen können umsonst. Mhm. Also eine Mini-Copilot Policy, interne Richtlinie, die eben nur das aller einfachste abdeckt. Um zu sagen, wir machen jetzt nicht ein Riesenprojekt oder machen das parallel. Das habe ich auch gerade bei einem Krankenhaus, die eben Krankenhaus, klar, öffentliches Krankenhaus, hyperkritische Daten. Deswegen zu Recht absolut. Ein großes, schwieriges Projekt, künstliche Intelligenz einzuführen und gleichzeitig abzuschichten. Das Allereinfachste kann man auch so schon mal machen. Und das deckt diese, deswegen sage ich auch bewusst Mini-Richtlinie ab. Deswegen ist sie auch nur 2,5 Seiten lang. Und das gibt's für die Zuhörer unter der Kurz-URL use365, also use365.ms und dann / und jetzt kommt's, Laura, großes L und Aura klein dahinter, use365.ms/Laura, da könnt ihr euch eine Liste eintragen und bekommt die Copilot für einfache Fälle Policy.
Oh, das ist ja zu schön. Mhm. Die Laura-URL. Das braucht es auch eigentlich mal. Ich finde das sehr gut. Nein, aber es ist natürlich richtig. Du hast natürlich absolut recht. Also, wenn man sich überwältigen lässt, gerade bei einem größeren Projekt dieser Art und sagt, und das wäre ja noch schön und das wäre ja nicht schön. Ich finde dein Beispiel auch gerade, du wirfst auch gerade das Thema Löschen natürlich mit rein, weil natürlich Daten, die nicht mehr da sind, die können natürlich auch nicht mehr reinfließen. Total wichtiger Punkt. Aber hier ganz bewusst zu sagen, ich unterscheide diese Themen, erkenne sie als notwendig und die müssen bearbeitet werden, aber gucke, was kann ich wo vielleicht schon machen, finde ich total gut, weil, also auch für all die Datenschützer und Datenschützerinnen in der Republik, die das hören, ne, wir kennen ja alle die Thematik, dass wir dann als Verhinderer wahrgenommen werden oder dass das uns vorgeworfen wird jedenfalls. Mhm. Und hier auch Angebote zu machen, wie kann es denn trotzdem gehen, über einen Use Case zu gehen und zu gucken, okay, das ist vielleicht ein unproblematischerer und dann tasten wir uns ran, finde ich total spannend. Mhm. Gefällt mir sehr, weil es ja dann auch ermöglicht und Raum schafft. Also ich glaube, das ist super und nicht runterspielt die Bereiche, die vielleicht problematisch sind. Mhm. Also das gefällt mir sehr. Und natürlich, wer jetzt sich diese super URL nicht merken konnte, also shame on you, ne? Das ist die beste URL ever. Nein, ich überzeige euch natürlich. Findet es natürlich in der Shownotes, so wie immer. Ihr kennt das ja. Shownotes quasi as a Service für euch. haben wir natürlich mit drin und natürlich noch ganz viele andere schöne Sachen. Ja, okay. So, das heißt, okay, eine kleine, wie eine Art Checkliste, Mini-Policy. So habe ich schon gehört. Das gehen wir gleich nochmal durch. Du sagst, im Projektmanagement drauf achten, sich nicht zu übernehmen und das nehme ich daraus und trotzdem vielleicht Use Cases rauszunehmen und ein bisschen nach Kritikalität vielleicht sortieren, habe ich rausgehört. Und ich höre aber auch raus, dass die Auseinandersetzung, welche Daten oder welche Bereiche und Bereiche haben ja manchmal bestimmte Daten, ist auch ganz wichtig. Nennst du mal deine Top 3, die kritischsten Bereiche im Unternehmen. Was ist so deiner Erfahrung nach so zu bedenken, gerade bei der Verwendung? Klar, gern Copilot, aber auch vielleicht generell KI. Mhm.
Also ist an sich das Gleiche, egal ob Copilot oder andere AI-Produkte. Und so aus meinem Kundenspektrum, die kritischsten sind Krankenhäuser.
Klar,
Weil natürlich klar ist, man denkt als erstes an die ganzen Patientendaten. Auch da wieder dieses Clustering auseinandernehmen. Wenn man dann im Projekt drin ist, merkt man, ach, so ist das ja gar nicht, wenn es auch eine M365-Einführung im Krankenhaus ist.
Ja.
Und jeder, der es so hört, erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und wie es ja dann heutzutage immer so heißt, jetzt wollt ihr da alle Patientendaten ungefiltert direkt Präsident Trump auf den Silberteller geben und so. So ist es ja nicht, weil das ist der nächste große Schritt im Projektmanagement. Gerade in diesen Fachbereichen hat man ja eigene Fachsoftware, also man hat nicht sein Patientenmanagementsystem in Teams oder OneDrive drin, sondern man hat das genau in ganz, ganz anderen System. Und hat da auch die Experten, die seit Jahrzehnten das machen und da sehr viel Erfahrung haben und auch eben wirklich sehr viel Wert darauf legen, dass die Daten nicht woanders gespeichert werden. Da gibt's immer noch so ein bisschen die sozusagen Übersprungdaten. Da kann man 10-mal sagen, Patientendaten werden nur im Patientenmanagementsystem gespeichert. Gerade bei E-Mail als offenem System ist es natürlich so, du kannst zwar intern vielleicht noch sagen, niemals einen Arztbrief verschicken, aber natürlich kannst du nichts dagegen tun, dass ein Patient ankommt und auf der Webseite die info@krankenhaus-Adresse findet und sagt, ich habe seit Jahren so viele, was auch immer, Schmerzen und anbei schon mal meine letzten 30 Arztbriefe. Können Sie mir helfen?
Also das brauchst du wahrscheinlich keinem Datenschützer der Republik erzählen. Also ich meine, was ich für E-Mails auf die Datenschutz-Adressen bekomme zum Teil. Ein schönstes Beispiel ist ein lieber Kollege von mir, der betreut Kinos mit großer Leidenschaft, also ein großer Filmfan, also das Match made in Heaven. Und auch er kriegt auf seine Datenschutz-Adresse dort so Sachen wie Kino-Tickets bestellen oder stornieren oder sich beschweren über einen Film. Also gab's alles schon. Also von daher, ja, das kann man nicht verhindern, wenn solche Adressen in der Welt sind. Das ist klar. Aber dafür sind sie ja erstmal grundsätzlich nicht da.
Genau. Übrigens, an der Stelle kurzer Querverweis zu der, ich glaube, der vorletzten Folge. Da ging's ja auch um diese aufgedrängten Daten, die man gar nicht haben will und plötzlich. Also mein Szenario ist immer, da schreibt man eine Firma oder Aufsichtsbehörde an und sagt, wir kennen uns gar nicht, aber als ich gestern bei ihm am Büro vorbeigegangen bin, da habe ich meine Brille verloren, liegt die vielleicht bei Ihnen? Und ich war gerade auf dem Weg zu meinem Selbsthilfetreffen der, wie auch immer, muslimischen so und so, und dass man jetzt alle Artikel 9 Daten, genau, die in der Gewerkschaft organisiert sind. Und hat dann eben so ein Blöck an Artikel 9 Daten, aber eben Saarland und Co., da gibt es ja auch dann Auffassungen, wie man das irgendwie handeln kann.
Ach, sehr schön. Ja, okay. Also das habe ich, glaube ich, schon mal ganz gut mitgenommen. Wenn ich jetzt, also ich meine, das ist jetzt nicht im engsten Sinne Datenschutz, aber nun kann ich ja schwierig über ein KI-Tool reden, ohne wenigstens mal so ganz am Rande KI-Verordnung. Weil so aus deiner Sicht so die wichtigsten Sachen, bei denen du sagst, okay, wenn ich jetzt an sowas wie Copilot denke, gibt's da Sachen auch aus Richtung KI-Verordnung, was ich auch auf dem Schirm haben muss? Also was muss Laura GmbH vielleicht auf dem Schirm haben?
Also ich glaube, das Allerwichtigste immer ist eben keine automatisierte Entscheidungsfindung, was ja parallel, nicht ganz identisch, aber eben ähnlich DSGVO Artikel 22 und KI-Verordnung ist.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Co-Pilot-Argument. Es ist halt, wenn man es richtig bedient, benutzt, der Co-Pilot und nicht der agierende Entscheidende. Und ansonsten ist es, wenn man es normal nutzt, General Purpose AI und somit ja überschaubar in dem, was man beachten muss. Und man ist eben dann selber nicht der Anbieter. Insofern ist es in meinen Augen für die normale, also als Jurist ist man immer vorsichtig zu sagen, da ist nichts und man muss nichts tun. Und ich habe das so gesagt im Podcast, den tausende von Leuten hören, aber ist es wenig bis überschaubar. Für normale, jetzt kommt schon die Einschränkung, für normale Use Cases.
Nein, das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe dir ja auch eine ganz allgemeine Frage gestellt. Also ich glaube, was du vorhin schon am Rande gesagt hast, das würde ich jetzt hier nochmal aufgreifen. Du hast so gesagt, Schulungen zu Copilot und das vielleicht so als Gedanke nochmal. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das im Podcast überhaupt je bisher thematisiert haben. So ein bisschen Stichwort KI-Kompetenz, also ich, also als natürlich sehr rechtschaffende Unternehmerin, werde natürlich darauf achten, dass in der Laura GmbH alle meine Mitarbeitenden voll fit sind. Aber das wäre so ein Punkt, oder Olaf? Also da müsste ich dran denken, ne?
Da musst du dran denken und gleichzeitig würde ich da sagen, das ist ja so eine sehr produktspezifische oder anwendungsspezifische Schulung. Also dass man eben nicht den großen, ganz allgemeinen KI, Artikel 4 KI-Verordnungskurs hat, der so alles behandelt, also was du bräuchtest, wenn du selber KI entwickelst oder darüber entscheidest, was dürfen deine Kollegen einsetzen, sondern dass es hier wirklich so die Sache ist, die schon sehr nah dann an Produkt-Mitarbeiterinnen-Schulung ist, also zu sagen, seht her, das ist jetzt der Copilot und meinetwegen bei Copilot-Chat achtet, dass dieser Toggle so ist, dass ihr da eingeloggt seid. Das sind erstmal beim Nutzen die wichtigen Sachen, dann eben das sagt, was zumindest uns Datenschützern ja klar ist, eben nur die normalen, unkritischen Daten oder man hat vordefinierte Use Cases, was man wie machen darf. Und damit hat man eben so eine, denke ich, schnell, zumindest von den Themen, die zu schulen sind, schnell zusammengestellte Schulung. In meinen Augen das Allerwichtigste bei der ganzen Anwendung und eben auch Schulung, egal ob M365 oder Copilot, ist, dass es sich halt ständig ändert. Also, dass man nie denken muss, das betrifft alles, egal ob Verarbeitungsverzeichnis, Datenschutzfolgenabschätzung oder eine Bewertung, Schwellwertanalyse, ob sie nötig ist und eben auch dann die Schulung und alles, dass man immer im Blick hat, was hat sich geändert, also nicht denkt, wir haben einmal mit Riesenaufwand und externen Dienstleistern und für ganz teures Geld so eine tolle Videoschulung gemacht und schon wenn die nach 6 Monaten endlich fertig ist und ausgerollt wird, ist sie irgendwie schon wieder veraltet, weil Microsoft seine Co-Piloten umbenannt hat oder die Datenschutzregeln dafür sich ändern oder man inzwischen sie, eben wenn man diesen Stufen ist, was wir vorhin sagten, erst die Mini-Policy, wir setzen es erst nur für ganz unkritische Use-Cases ein, sagen dann, okay, wir erweitern es auf vorher vernünftig betrachtete, kategorisierte Use-Cases, Schritt für Schritt. Und nachher ist dann diese tolle Schulung irgendwie völlig veraltet, wie gesagt, beinahe, wo sie rauskommt. Und deswegen ist in meinen Augen das Wichtigste mitzugeben, und wie gesagt, das gilt für Copilot genauso wie für generell M365. Es ist, wie es in der IT heißt, dieser Evergreen-Ansatz. Also man bucht ein Produkt, gefühlt bleibt das Gleiche über 10 Jahre Laufzeit. Es ist nicht mehr wie früher, dass ich sage, ich migriere jetzt von Windows 3.1 oder Windows 98 zu Windows was auch immer, sondern man gefühlt bleibt das Gleiche. Gefühlt ist es oft so bei den Kolleginnen, das kennst du bestimmt, da wird dann gesagt, ja, der Datenschutz hat das doch freigegeben. Ja. Und dann, jetzt dürfen wir auch alles nutzen, was da so drin ist. Und natürlich, dem ist es nicht so. Und genau das muss man rüberbringen, auch in Schulungen und im Kopf eben behalten. Das ist für mich auch immer eine der ersten wichtigsten Maßnahmen in der DSFA für M365 zu sagen, man muss ein Konzept haben, wie man im Blick behält, was sich ändert, dass wir nicht heute beim Go-Live compliant sind, aber in 6 Monaten, keine Ahnung, das nächste EuGH-Urteil und geänderte Vertragsbedingungen und völlig geänderte Anwendungen kommen und man dann so raus meandert ist in dem, was man von so einer Freigabe mal erfasst war.
Mhm. Du hast vorhin was gesagt, da wollte ich gleich, aber dann warst du so gut und flow und da habe ich gedacht, da möchte ich dich nicht unterbrechen, weil das war voll gut. Du hast eben gesagt, als du über, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Microsoft Copilot Chat. Habe ich es richtig gesagt?
Ja.
Du hast Toggle.
Microsoft 65 Copilot Chat, genau.
Genau, du hast Toggle gesagt. Hm? Ja. Und ich erinnere mich, vorhin hast du gesagt, das eine ist kritischer als das andere. Mhm. Da sind wir irgendwie abgekommen. Möchte ich also noch mal einmal ganz kurz, let's circle back. Das bedeutet, Toggle gut, weil es ist gut, wenn ich eingeloggt bin. Mhm. Und das habe ich so halb rausgehört, aber korrigiere mich bitte. Und wenn das gut ist, warum ist das gut? Was ist dann, und ist das andere schlimm? Oder schlecht? Hm? Oder wie auch immer.
Genau, also für alle Zuhörer, wo jetzt die ersten Minuten ein paar Minuten her sind, es ging darum, Überblick die verschiedenen Copilot-Varianten. Wir haben den, wie wir ihn genannt haben, den großen Microsoft 365 Copilot ohne Chat im Namen.
Genau.
Und dann die Chat-Variante im Microsoft 365 Copilot Chat.
Genau.
Und nur bei letzterem gibt es die 2 Varianten.
Genau.
Variante 1 ist, ich nutze es sozusagen im anonymen Privatmodus des Browsers, bin überhaupt nicht eingeloggt. Und wenn ich so machen will, nutze ich auch extra immer den Privatmodus, um sicher zu sein, ich bin nicht noch irgendwo eingeloggt. Dann nutze ich es eben ohne den sozusagen vollen Datenschutz von Microsoft, also was dann in der Microsoft-Welt Core Online Services und Enterprise Data Protection Niveau heißt. Das ist dann nicht mit drin, wenn ich es nicht richtig eingeloggt nutze. Oder ich, Variante 2, ich logge mich ein mit, und jetzt muss man eben aufpassen, nicht dieser Privat-Outlook-Familien-Account, sondern mit dem echten Firmen-Organisations-Account, also Entra-ID-Account in der Produktsprache von Microsoft.
Ja.
Und dann gilt auch für den Microsoft 365 Copilot Chat der volle Datenschutz, der umfasst, was wir kennen als DPA, die Zusagen zu den TOMs, die Geltung als Core Online Service und Enterprise Data Protection Niveau, diese EU Data Boundary Zusage. Also
und das wollen wir ja möglicherweise schon alles ganz gerne haben. Ne?
Es ist, also ich würde sagen, 90% der Fälle will man das haben, weil man fühlt sich ja immer gut, wenn man so abgesichert ist.
Mhm.
Und du hast gerade eben nämlich gefragt, was ist denn gut oder was ist besser? Und ich finde immer, das ist ja so eine Bewertungsfrage. Ist es
voll,
jetzt gut,
ne?
Wenn ich A mache oder B? Und es kommt so ein bisschen auf die Sicht der Betrachter an. Und es, so ein bisschen finde ich, es gibt Use Cases, wo es mir lieber ist, wenn ich nicht eingeloggt bin, weil dann weiß ich ganz genau, es ist so völlig losgelöst von meiner restlichen Microsoft-Welt und dem, wo irgendwo Daten rumschwirren konnten. Also als Copilot-Chat gerade nicht ganz neu war, aber noch schwer dran zu kommen war, war eine der Möglichkeiten, in WhatsApp, also jetzt dem Datenschützer sträuben sich schon wieder die Haare, aber in WhatsApp eben einen sozusagen Microsoft Copilot Channel zu haben, um darüber dann seine Copilot Chat Fragen zu stellen. Und ich meine, das trotz eben WhatsApp und allem, was daran dranhängt, das Charmante daran fand ich, da fühlte ich mich sehr, sehr sicher, dass es sowas von losgelöst war von meinem Browser, möglichen Logins bei Microsoft, also dass diese ganze Verknüpfung, die sonst vielleicht irgendwie geben könnte oder zumindest manche argwöhnen.
Weil sie autonom davon.
Genau, dass es eben völlig losgelöst ist. Und gleichzeitig, wenn es
dann ans, ich will mal sagen, Eingemachtere geht, also ich personenbezogene Daten verarbeite, DSGVO beachten muss, ist vielleicht eben, was wir gerade so hatten, diese beginnt mit den kritischeren Daten, sei es die B2B oder sogar die B2C-Kunden, dann ja klar sollte man Wert darauf legen, dass man eben wirklich den vollen Microsoft-Datenschutz hat, also eingeloggt ist. Und dazu, man sieht das, da ist so ein kleiner Toggle, also Schieberegler auf der Webseite. Und da sieht man dann, dass man eingeloggt ist. Ich kann auch zu denen, die sich hier bei Use365 MS Laura anmelden für die Policy, den letzten Artikel von mir aus dem Datenschutzberater noch mit dazu tun, weil da ist nämlich das der Vorteil beim Grafischen. Da ist es nämlich genau auch drin mit dem Bildchen, mit dem Toggle, dass man wirklich sieht, was es ist. Und das ist auch in dieser Mini-Policy so mit drin, dass da eben drin steht, um es zu vereinfachen, ist da die Antwort einfach, gut ist, wenn man eingeloggt ist, weil dann hat man den vollen Datenschutz. Und das, was wir jetzt gerade hatten, vielleicht in Ausnahmefällen wäre es auch schöner, völlig separat unterwegs zu sein. Da ist eben eine der Maßnahmen, man muss eingeloggt sein. Der Toggle muss auf der richtigen Seite sein.
Ich glaube, meine Mitarbeiter bei der Laura GmbH, ich glaube, die möchte ich lieber eingeloggt haben, wenn die für mich arbeiten. Ich glaube, das ist schon, glaube ich, möchte ich das so.
Es ist zum einen schön, oder jetzt für eine Bewertung, aber eben, man ist dann im vollen Datenschutz. Das andere finde ich gerade in Policies und mit Mitarbeitenden, Komplexität rauszunehmen, hilft, dass die Leute es verstehen und wissen, was sie tun sollen. Und
auf jeden
Fall, wenn man Produkte bespricht oder unter Juristen, Juristinnen sich unterhält, ist es immer schön zu sagen, ah, da habe ich noch eine Idee und hier ist eine Ausnahme und sonst was.
Ja, ja.
Aber es wieder runterzubrechen für eine Policy für alle, das hat dann auch einen großen Wert.
Dass man mal sagt, okay, und einfach und Erwartungshaltung, also die Anforderungen an Mitarbeitenden werden tendenziell komplexer. Das, glaube ich, kann man einfach ohne, man kann sich über die Ausformung und was das alles bedeutet für die Leute sicherlich auch trefflich streiten, aber dass es grundsätzlich komplexer wird, ist, glaube ich, nicht so strittig. Und da auch mal verbindliche Aussagen treffen, das möchte ich, dass du das so machst, ist, glaube ich, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, das kann auch eine Form der Entlastung sein, weil dann ist ja die Erwartungshaltung klar. Aber sag mal zur Policy, wenn du so mal so sagst, also ich meine, Zuhörerinnen und Zuhörer können es sich ja auch angucken, aber was sind denn so die wichtigsten Punkte, die du sagen wirst, okay, wenn ich das mache, so vielleicht nicht alles, die haben es ist ja auch noch ein schönes Goodie, was man sich so angucken kann, aber was würdest du da sagen, worauf kommt es am meisten an?
Also das Wichtigste, und damit ist schon fast alles gesagt, die Policy begrenzt sich darauf, diese ganz simplen Use Cases abzudecken, also das, wo man entweder überhaupt gar keine personenbezogenen Daten hat, also überarbeite diesen Text als Werbetext für die Webseite, mache diese E-Mail ein bisschen freundlicher von der Sprache her, zumindest wenn ich einen Namen rausgelöscht habe. Und das ist der Trick oder der Schlüssel dazu, zu sagen, diese ganzen Use Cases können wir auch ganz, ganz easy freigeben. Also das könnte man ja eigentlich genauso auch in ChatGPT ohne nähere Prüfung freigeben, zumindest aus Datenschutzsicht, weil eben keine personenbezogene Daten drin sind. Zweitens, ich habe erstens hier gesagt, aber das ist jetzt zweitens als Punkt, ich erweise halt das immer. Ja, denn klar ist, aus Datenschützersicht ist es immer so, bloß keine personenbezogene Daten. Wenn da auch nur Hallo Laura in der E-Mail da drin steht, dann ist das ja schon irgendwie beziehbar und dürfte man nicht nehmen. Das sehe ich immer ein ganzes Stück lässiger, also bei diesen Chat- und KI-Anfragen. Meine Faustregel ist da immer, macht's doch einfach so, wie ihr es bislang bei der Suche in Google, ist jetzt ein Produktname, beim Googlen gemacht habt. Und so wie man da Personen, Leute, die mich schon öfter haben reden hören, kennen jetzt auch die Beispiele, so wie man da auch sagen kann oder in Google eine Frage stellen kann, bis wann war Olaf Scholz Bundeskanzler? Huch, personenbezogene Daten sind drin, aber es ist ja sowas von unkritisch und so ein Google- und Wikipedia-Wissen und eine Person des öffentlichen Lebens, das kann man schon so machen. Für private Organisationen wird man da in der Regel immer das berechtigte Interesse haben. Für öffentliche Stellen oder Behörden, in der DSGVO gibt es ja öffentliche Stellen vom Begriff her gar nicht so, also für die, die unter 6.1 unter Absatz 2 fallen, insoweit sie sich nicht aufs berechtigte Interesse beziehen können, da wird es argumentativ ein Tick schwieriger, aber da finde ich so die schöne Formel, da findet sich schon irgendwas als Rechtsgrundlage, also für diese simplen, ich hätte es sonst ohnehin gegoogelt, Fälle. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass eine Aufsichtsbehörde bei solchen super unkritischen Fällen sagen wird, formal fehlt da irgendwie eine Rechtsgrundlage, jetzt gibt's hier ein Hammer Bußgeld, erst recht, wenn wir jetzt eh bei den öffentlichen Stellen wären, die gar kein Bußgeld bekommen können. Und ich finde, das ist, also erstens, ich bin davon überzeugt, dass an der Stelle was lässiger zu sehen, dass das richtig ist. Und zweitens, es gehört ja auch zusammen die Gesamtschau Schatten-IT oder Schatten-KI,
der
schöne
absolut.
Begriff, dass man das ja verhindern will. Und das finde ich auch ein wirklich echtes Anliegen oder ein echtes Ziel, auch von Policies, von Datenschutz. Und deswegen finde ich eben immer sowas wie diese simple Policy für die ganz einfachen Use Cases, da nicht übermäßig streng zu sein, sondern da zu sagen, eben der Vergleich ist das, was man sonst gegoogelt hätte. Das kann man jetzt auch mit Copilot Chat oder ChatGPT sogar machen. Finde ich eine enorm gute Maßnahme, dass die Leute wissen, ich nehme die ernst und das Unkritische dürfen die schon machen. Weil sonst hat man natürlich viele Menschen und ja eigentlich auch die ein bisschen eifrigen Beschäftigten, die einfach mal was machen wollen und sich finden, da ist ein Verbot toll, ich brauche nichts zu machen, dass man die motiviert belässt, dass sie wissen, ja, bestimmte Sachen können sie schon machen. Und wenn man dann auch noch sagt, bald wird es vielleicht auch eine Erweiterung dieser Policy geben, es bleibt nicht bei diesem ganz weitgehenden Verbot, dass du nur die sonst gegoogelten Daten da eingeben darfst, dann, glaube ich, nimmt man sehr viele Leute mit und hat vor allem diesen Schritt, quasi von heute auf morgen kann man eigentlich diese Mini-Policy rausgeben, weil sie ist halt so unkompliziert.
Verstehe ich. Sehr gut. Olaf, jetzt als letzten Abschnitt heute in unserer schönen Folge habe ich was ich glaube, was dich massiv herausfordern wird. Sagte sie mit Zwinkern und ein bisschen frechen Grinsen, weil ihr das gerade nicht sehen könnt. Da habe ich mir was ein bisschen Freches überlegt. Ihr habt jetzt Olaf auch ein bisschen kennenlernen dürfen. Und die letzten paar Fragen, die ich für dich habe, die sollst du mir ganz knapp in maximal einem Satz beantworten.
Du weißt, dass ich da absolut der Falsche für bin.
Und da freut sie sich gleich noch mehr. Okay, lass dich drauf ein. Wir gucken mal. Also ich möchte ja natürlich vor allen Dingen das Wissen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiter mit deinen tollen Antworten. Aber so mal so, manchmal ist knackig einfach auch cool. Okay, du hast es vorhin schon angeteasert. DSFA für... Wenn ich 365 nutze, ein nice to have oder ein have to?
Schrecklich, dass ich jetzt nur in einem Satz antworten darf. Und das ist noch nicht die Antwort. Ich muss einmal tief Luft holen, um meinen langen Satz sagen zu können. Bei nicht öffentlichen Stellen wird man häufig zum Ergebnis kommen, dass man keine DSFA braucht. Meine Empfehlung ist aber immer, bei Legal Check sind ja Standarddokumente dabei, eine DSFA zu machen, die ich dann als vorsorgliche DSFA, um zu zeigen, dass ich den Datenschutz besonders beherzige, überschreibe, also es abgedeckt gemacht habe, ohne mich hundertprozentig festzulegen, ob es wirklich zwingend nötig ist. Es ist immer noch eine Komma-Verknüpfung, deswegen ist der Satz noch nicht zu Ende.
Klar Komma, doch.
Besondere Ausnahme ist aber, sind Kleinstunternehmer wie die Laura GmbH, also die nach BDSG keinen Datenschutzbeauftragten benötigen. Wenn sie aber etwas machen, was eine DSFA erfordert, dann haben sie automatisch die Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Deswegen bei denen sei besonders darauf Wert gelegt, dass man diese DSFA zu M365 als rein überobligatorisch und nicht verpflichtend deklariert. Und wenn man dann eine zumindest kurze macht, ist das sehr schön. Letztes Komma. Und ist jetzt nämlich der Übergang zum ganz aktuellen Thema. Es gibt ein sogenanntes Toolkit, was von Microsoft und bei LDA und der hessischen Aufsichtsbehörde, muss jetzt, glaube ich, gemeinsam in Anführungsstriche setzen, ausgearbeitet worden ist. Da gab es jetzt gerade einen zweiten Satz von Dokumenten, der auch ein DSFA-Muster für Copilot mit beinhaltet.
Nächste Frage, die schließt ein bisschen an dem, was du eben schon gesagt hast und vielleicht ergänzt es das nochmal gut. Stellen wir uns vor, ein Unternehmer, also so Laura GmbH, die überlegen jetzt, wenn ich mich jetzt schlau machen will, dann hat man natürlich schon mal alles richtig gemacht, wenn man diesen Podcast gehört hat, natürlich. Aber was wären denn so die nächsten Schritte? Wo würdest du jemanden hinschicken, hey, lies mal das oder das wäre schlau oder das hilft oder da hätte man schon mal so einen guten Start. Was würdest du so wirklich so hands-on? Was kann da helfen?
Die Antwort ist kurz, kommt in den M365 Club. Ich hatte ja gesagt, ganz wichtig ist, das ändert sich immer. Nicht zu viel Arbeit in jetzt eine Riesenprüfung stecken und in 3 Monaten ist es veraltet. Von LegalCheck gibt es mit tollen Leuten, unter anderem Caroline Loy, also vom BayLDA, mit Johannes Nielsen, Experte für M365, kommt aus dem Universitätsbereich. Dom Coté, der das aus Technik Microsoft-Lizenzsicht macht. Wir haben 2-mal im Monat Webinare zu allem, was Microsoft 365 und Copilot-Themen sind. Jeweils nur 1 Stunde und knackig und praxisnah.
Und wenn der Podcast rauskommt, dann die nächste oder übernächste Folge ist eine Special-Folge. Da haben wir Linda Bienemann als externe Referentin, also eine der zwei persönlichen Referentinnen, Referenten von Lisa Specht-Rübenschneider, von der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und dafür gibt es das zweite Special, nämlich dafür könnt ihr auch für die Teilnahme einen Sonderpreis bekommen. Das kostet sonst 860 Euro im Jahr für 24, also zweimal im Monat Webinare. Und mit dem nächsten Laura oder dann sollten wir, glaube ich, Ole Code benennen, könnt ihr das für den Sondersuperpreis von 795 Euro buchen. Wie gesagt, dann zwei Webinare pro Monat zu allen Themen zu Microsoft und Copilot.
Und da du ja als, also ich empfinde dich immer so als durchaus jemand, der ein bisschen Insiderwissen auch hat, was noch so kommt und was noch so kommen könnte, was sind so, was erwartest du so in näherer Zukunft? Gibt es irgendwas, bei dem man würde sagen, was, okay, hier Alert, liebe Leute, da kommt irgendwas super Spannendes oder darauf sollte man vielleicht achten? Gibt es da so Sachen, auf die du jetzt schon mal so hinweisen würdest? So wie, hey, Augen auf im Januar 26 oder keine Ahnung, vielleicht hast du auch gar nichts, aber vielleicht gibt es da was, worauf du jetzt schon mal hinweisen wollen würdest.
Ja, also versuch es wieder in einem Satz zu machen. zwei Bereiche, der erste ist die Produktseite von Microsoft, dass Microsoft, die ja historisch eng verknüpft waren mit OpenAI, dass die das ein bisschen auflösen. Da gibt es mehrere Themen. Eins davon ist, bislang war in Copilot nur die Modelle von OpenAI, also GPT, drin. Das ist jetzt bereits erweitert worden, dass man auch Claude AI nutzen kann. Und da fällt es jetzt nicht so schwer, vorauszuschauen, dass es dann wahrscheinlich auch noch weitere Modelle geben wird, auf die man zugreifen kann.
Ja.
Und eine Erweiterung auch, dass man noch mehr Wert legen kann, technisch auf Hosting in der EU oder in Deutschland. Das ist jetzt die Produktseite. Und seitens des Rechts oder der Aufsichtsbehörden gibt es, das muss man immer beim Podcast natürlich aufpassen, heute und der Veröffentlichungstag.
Ja.
Jetzt gerade im Gang ist, dass es von der hessischen Aufsichtsbehörde, die gerade schon erwähnt, noch ein weiteres Set von Unterlagen geben wird oder eine Bewertung geben wird. Und das zweite dann für Dezember in einem unserer Podcast-Folgen, dass es von einer anderen Aufsichtsbehörde auch nochmal Neuigkeiten geben wird zu Microsoft 365.
Spannend. Ja, Olaf, herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal, auch überhaupt, dass du Gast bei uns warst und für all deine Insights. Aber sag mal, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir erfahren wollen, hast du Leseempfehlungen oder wo können die dich finden, wenn sie jetzt sagen, Mensch, das ist ja echt eine nette Type, Manometer. Also, wie geht's? Sag mal, all the things.
Dankeschön. Also zum einen natürlich über die Webseite legalcheck.de, also legalcheck.de. Da kann man mich erreichen, da kann man auch Termine buchen zum Kennenlernen, zum Fragen, was Legalcheck macht, wo Legalcheck unterstützt. Dann auf LinkedIn viel und natürlich, da ich nicht hauptberuflich LinkedIn-Influencer ist, ist es immer so, mal kriegt man gerade was mitantwortet, interessiert und lang und mal hat man irgendwie drei Tage keine Zeit dafür und Menschen bekommen keine Antwort.
Ja.
Ansonsten eben wirklich über die Formate von LegalCheck, also was wir sozusagen verkaufen, ist halt als Abo und immer im Update die Muster für DSFA etc. und vieles mehr. Bewertungen rechtlicher Art zu Microsoft 365, aber gerade eben diese Webinarreihen. Wir haben zwei, die eine erwähnte, den M365-Club, zweimal im Monat. Und wir haben noch als separates Ding die KI-Fachkunde, die ich gerade eben nicht erwähnen wollte, als du danach gefragt hast, weil es eben keine spezifische Copilot-Fachkunde ist. Das sind die Formate, wo man sich trifft, wo wir viel sprechen miteinander und wo es auch immer Updates und immer viele tolle externe Speaker gibt.
Ja, cool. Also ich glaube, wer dich jetzt nicht findet, der ist selber schuld. Also danke dir dafür. Wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen und auch natürlich eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab oder auch bei Spotify. Empfehlt den Podcast auch gern weiter an andere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und jede einzelne Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung und es bleibt natürlich spannend. Ihr findet mich selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gern, um kein Update mehr zum Podcast zu verpassen. Und im Übrigen, wer gerne in der Intersoft Consulting Welt eintauchen möchte, auch wir haben spannende Webinare zu genau den Themen, die wir heute besprochen haben. Also guckt da gerne rein. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut euch auch gern unseren Blog an unter www.doktor-datenschutz.de. Zudem findet ihr uns auch bei Blue Sky und Mastodon. An der Stelle nochmal danke, Olaf, dass du unser Gast warst und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank.